Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen eine neue Predigtserie starten, eine Predigtserie über Jona. Und ich finde, dass das ganz gut zu unserem Jahresmotto passt, nämlich Ungewohntes wagen. Ich glaube, das ist was, was Jona auf jeden Fall tun musste. Und es passt auch noch sehr gut zum Jahresmotto des letzten Jahres, nämlich das Schiff Gemeinde, das über das weite Meer fährt. Also wir können hier ganz viel verbinden. Ja, das Buch Jona ist was Besonderes und es hat eigentlich alles, was ein Blockbuster braucht. Es ist eine Geschichte gefüllt mit Wundern, Wendungen und Spannung über einen, ja doch, besonderen Propheten. Und es ist ein Buch, was uns da teilweise auch schon beschäftigt hat, nämlich den Pluskreis auf seiner Freizeit. Der hat sich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Ja, wir wollen in das erste Kapitel reingehen. Es ist der Beginn der Predigtserie, jeden Sonntag jetzt viermal ein Kapitel. Und wir werden dieses erste Kapitel in zwei Teile teilen, nämlich in den Sturm und zunächst erstmal in die Flucht. Aber dieses Buch Jona hat so viel. Da geht es um Gericht, um Gnade, um Rettung, um Vergebung und so viel mehr. Aber in all dem steht vor allen Dingen die Beziehung zwischen Jona und Gott. Und das wollen wir hier heute an diesem Sonntag uns in diesen beiden Punkten, in Flucht und im Sturm, ansehen. Und so gehen wir hinein in den ersten Teil. Ich lese nach der Basisbibel erstmal die Verse 1 bis 3. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai, auf. Geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Als er an die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Nein? Das Erste, was hier in diesem Text passiert, ist, dass das Wort zu Jona kam. Jona hört Gottes Stimme, er wird beauftragt und dann muss er auf diesen Auftrag reagieren. Und schon dieser Auftrag als Erstes, der ist was ganz Besonderes. Es ist ein Aufruf in vielerlei Hinsicht, nämlich ein Aufruf zur Nachfolge zum Ersten. Mach dich auf. Es ist ein Aufruf raus aus der Komfortzone und aus dem Gewohnten, denn Assyrien ist nicht nur ein anderes Land, es ist eine ganz andere Nation, ein riesiges Königreich. Es ist auch eine Nation, die Israel bedroht hat und später vor allen Dingen noch stark bedrohen wird. Es ist ein Aufruf ins Ungewisse, denn Jona hat ja nur einen ganz kleinen Teil von dem, was Gottes Plan ist, vor Augen. Aber es ist auch ein Aufruf zur Mission, zur Bekehrung. Es ist ein Aufruf zum Predigen in einer heidnischen Stadt. Er ist damit nicht der Prophet im eigenen Land, aber das kann ihm zwar ungewöhnlich vorgekommen sein, aber es ist nichts komplett Ungewohntes, denn Mose zum Beispiel und Josef, die haben das Wort Gottes zum Pharao gebracht, Elia ist zur Salbung des syrischen Königs gegangen, Daniel hat in Babylon gewirkt, also Gottes Propheten wirken durchaus nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Staaten. Es ist ein Aufruf an eine Stadt zur Umkehr, die es zumindest nach der Meinung von Jona nicht verdient hat. Es ist also ein Aufruf auch, sich mit dem Auftrag Gottes erstmal auseinanderzusetzen. Warum tut Gott das eigentlich? Es ist aber auch ein Auftrag, der Jona wahrscheinlich widersinnig vorgekommen sein sollte. Warum sollte eine ganze Nation, eine riesige Stadt, eine der größten Städte der damaligen Zeit, auf Jona alleine hören? Aber so widersinnig ist das alles gar nicht, denn Gott hat alles schon vorbereitet. Gott schickt Jona nicht mit leeren Händen dorthin und ich finde schon, das ist ein hoffnungsvoller Aspekt, denn Jona ist ein vorbereiteter Prophet, der eine neue Berufung erhält. Wir haben nicht wie zum Beispiel bei Jesaja oder bei Jeremia am Anfang der Berufungsgeschichte stehen, sondern Jona ist bereits als Prophet berufen und er hat als Prophet auch schon gewirkt. Das lesen wir im zweiten Buch der Könige, im 14. Kapitel, dass Jona dort zum Beispiel Jerobeam dem Zweiten, dem König, Gottes Wort gebracht hat. Also Jona ist ausgebildet, Jona ist vorbereitet, Jona steht prinzipiell im Glauben und er trifft auf ein vorbereitetes Assyrien, nämlich in Assyrien, was in dieser Zeit, wo Jona gelebt hat, in einer politischen und kulturellen Krise war, was schwache Herrscher hatte zu dieser Zeit und was nach Antworten gesucht hat, was nach Weisung gesucht hat. Und ich glaube, das ist auch was unsere Welt jetzt sucht. Also die Voraussetzungen sind gegeben, dass Jona als Prophet mit Botschaft und Autorität sprechen kann. Zumindest ist das Gottes Perspektive. Aber Jona, der hat eine andere Perspektive. Obwohl Gott ihm das eigentlich zutraut, weil er ihm sonst diesen Auftrag nicht gegeben hätte. Ich glaube, Gott traut uns manchmal mehr zu, als wir uns selbst zutrauen. Und so rennt Jona weg und macht sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis. Das ist aus Sicht von Jona ja irgendwo so ein Weg, um Gott aus den Augen zu kommen. So steht es auch im Text. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie das Volk Israel in der Wüste. Das ist so ein Murren mit den Füßen. Man bewegt sich genau entgegengesetzt zu Gott, die Sehnsucht woanders hin. Jona hat hier die Freiheit, sich gegen Gott und gegen Gottes Plan zu entscheiden. Und er hat die Hoffnung, wenn er aus Gottes Gegenwart entflieht, dass er dann auch seiner Beauftragung ja aus dem Weg gehen kann. Und was ich finde, was hier noch dazu kommt, ist die Scham des Ungehorsams. Er entscheidet sich gegen den Auftrag und er hat damit ein schlechtes Gewissen und kann und will Gott so nicht unter die Augen treten. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir in Sünde stehen, dass es dann schwierig ist, zu Gott zu kommen und vor Gott zu treten. Und so hat der Teufel schon in Jaffo ein Schiff für ihn bereitgestellt, denn wenn wir vor Gott weglaufen, wird der Teufel auf jeden Fall uns eine Gelegenheit bieten, um das auch in Angriff nehmen zu können. Und wir müssen über Tarsis wissen, dass das der Hafen ist, der westlichste Hafen, den die Hebräer kennen. Es ist quasi eine Flucht ans Ende der Welt. Aber Jona kann Gott nicht entfliehen, selbst am Ende der Welt nicht, denn sein Blick, der streift über die ganze Erde. Und so ist es allein an Gott, unsere Schuld so weit wegzunehmen, wie der Westen vom Osten ist. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, wenn wir in den Osten berufen sind, in den Westen zu fliehen. Und so werden wir durch Gott gebraucht und müssen uns gleichzeitig dafür entscheiden, uns gebrauchen zu lassen. Und so ist es auch eine Entscheidung, mit Gott in Beziehung zu sein. Und so kann es Ungehorsam in zwei verschiedene Arten geben. Nämlich zum einen mal so, wie es bei Jona ist, sich ganz bewusst gegen Gott zu stellen, sich der Sünde zuzuwenden, sich von Gott zu trennen. Es gibt aber auch Formen von verdecktem Ungehorsam, die vielleicht in blinder Religiosität, in blinder Frömmigkeit, in Gesetzlichkeit liegen können, in einem Handeln, ohne wirklich nach Gott zu fragen. Also ebenfalls am Ende in den Laufen in eine falsche Richtung, weil es einfach an Beziehungen, an der Liebe zu Gott fehlt. Und so könntest du jetzt dagegen vielleicht einwenden, dass Gott ja vielleicht das gar nicht einfach so von Jona verlangen kann, in so ein fremdes Land zu gehen. Und vielleicht auch, dass die Reaktion von Jona verständlich ist. Immerhin ist Assyrien doch so ein grausames Königreich und wird später Israel bedrohen. Ist es dann nicht verständlich, so zu handeln? Wir werden sehen, dass es vielleicht aus menschlicher Perspektive verständlich ist, aber dass Gott eben andere Wege geht und manchmal einfach auch die besseren Argumente auf seiner Seite hat. Denn man sollte nicht versuchen, sich Gericht und Strafe zu entziehen, man sollte vielmehr sein Verhalten ändern und Buße tun. Also nicht versuchen, die Konsequenzen zu vermeiden, sondern schon sich selbst zu ändern, nicht auf die Symptome zu schauen, sondern auf die Ursachen. Denn die Ursachen für Israels, am Ende für die Strafe gegen Israel, sind der Götzendienst, die Verschwendung, die Dekadenz, die Missachtung Gottes, die unter Jerobeam II. Passiert. Im Buch der Könige lesen wir, dass Jerobeam das tat, was Gott verabscheute und damit auch ganz Israel, das gesamte Nordreich. Es wäre also eine Änderung des Verhaltens notwendig gewesen und das wäre auch das, wo Ninive, wenn sie umkehren, das Vorbild für Israel sein könnten. Der Erfolg, den Israel in dieser Zeit hat, unter Jerobeam II. Werden die Grenzen von König David wiederhergestellt. Der ist keine eigene Leistung und keine Belohnung für gutes Verhalten, er ist eine Fügung Gottes. Und so ist natürlich die Frage auch, warum sollte man seinen Feind, der jetzt in der Krise ist, hier herausholen? Warum sollte es für Assyrien Gnade geben? Warum sollte man Ninive gnädig sein? Jona kann sich nicht vorstellen, dass Gott Gnade und Gerechtigkeit in sich vereinen kann. Jona gönnt anderen, gönnt Ninive nicht die Vergebung Gottes. Aber es ist nicht an uns, über die Barmherzigkeit Gottes und über seinen Maß der Vergebung zu urteilen. Es ist auch nicht an uns, anderen die Möglichkeit der Buße und Umkehr zu nehmen. Denn das ist für Gott zentral, Buße und Umkehr. Und diese Buße und Umkehr, die braucht sowohl Jona selbst, die braucht Ninive, die braucht Israel. Und Und die braucht immer wieder auch jeder Einzelne von uns selbst. Und das Letzte ist, warum dieser Auftrag überhaupt nicht unvernünftig ist, es ist auch ein Lehrstück an Feindesliebe. Es sind die anderen Prioritäten und Maßstäbe Gottes, mit denen Jona nie klarkommt und warum er flieht, warum er das Gute nicht sieht. Es ist die Sinnlosigkeit, die aus Jonas Sicht in diesem Auftrag liegt. Denn vielleicht auch, wie sollte er selber etwas bewegen? Er kann doch als Einzelner gegen eine ganze Nation gar nichts tun. Aber darin liegt vor allen Dingen eine Limitierung Gottes, der doch alles schon vorbereitet hat. Und vielleicht hat sich Jona auch alleine gefühlt, wenn er dort nach Assyrien gehen soll, in ein Land, wo er vielleicht keine Unterstützer hat. Also es gibt Gründe, aus denen man das aus menschlicher Sicht nachvollziehen kann. Aber aus göttlicher Sicht sind diese Gründe eben nicht tragend. Aber diese menschliche Sicht, die Jona hier allein verfolgt, die lässt ihn fliehen und die ist ein Problem seines Gottesbildes. Und so ist es vielleicht auch immer an uns, uns zu fragen, wie reagieren wir, wenn sich Gottes Wille gegen unsere Überzeugungen, unsere Wünsche und Ideale stellt. Denn Jona, der hat mit den Füßen reagiert, als ein überzeugter Hebräer, als ein Nationalist seines Volkes Gottes, der keine Gnade für seine Feinde wollte. Es ist aber nicht auch an uns und an dieser Welt zu fragen, wie sieht es aus mit der Gnade für die Feinde, gerade in einer Welt, die in so vielen Konflikten steht, in Welt, in Gesellschaft und global. Fliehen so auch wir, wie Jona, wenn wir mit Gnade, mit Mission, mit Vergebung konfrontiert werden, entziehen wir uns dem, sind wir störrisch und verweigern des anderen. Hält es unser Gottesbild aus, wenn Gott anderer Meinung ist als wir, wenn er andere Pläne als wir hat, wenn er uns etwas abverlangt, wenn er vielleicht Leid zulässt? Kommen wir aber auch mit einem Gott klar, der sich in unsere Wege und unsere Pläne einmischt, der vielleicht nicht damit einverstanden ist, wie wir leben oder welche Entscheidungen wir treffen, wo er doch nur das Beste für uns will? Er agiert als liebevoller Vater, der gerade eben nicht will, dass seine Kinder Schiffbruch erleiden. Und so ist es ein Problem des eigenen Gottesbildes, ob da ein herausfordernder und gnädiger Gott hineinpasst. In Gott, der eben gerade auch gegen unsere Interessen handeln kann. Denn bei Jona hat das nicht so richtig reingepasst. Der ist mit einem Gott, der gegen seinen Willen und seine Vorstellungen handelt, nicht klargekommen und ist deshalb geflohen. Fehlender Gehorsam heißt aber auch, Gott zu misstrauen. Und Jona entscheidet sich bewusst, zu misstrauen und zu fliehen. Er entscheidet sich bewusst gegen Gottes Auftrag. Es ist kein Unwissen, sondern es ist Ungehorsam, es ist Rebellion. Es stellt sich die alte Frage, ob ein Gott gut sein kann, der so eine Entscheidung trifft, der sowas von mir abverlangt, der vergibt, der gnädig ist. Und so zweifelt Jona die Macht, die Weisheit, die Autorität und die Güte Gottes an. Er will selbst die Kontrolle über seine Berufung haben, über seinen Auftrag, über die Situation. So sabotiert er Gottes Willen. Gestehen wir also Gott zu, den Überblick zu haben über die gesamte Situation? Oder wissen wir es besser und sprechen ihm ab, es gut zu machen und richtig in der Hand zu haben? Denn wir müssen immer bedenken, Gottes Pläne und Gottes Vorgehen ist viel, viel umfassender, als wir uns das selber oft vorstellen. Gott hat auch die Feinde im Blick, was wir so oft nicht haben oder auch nicht nachvollziehen können. Und auch wenn wir vielleicht keinen guten Grund für Gottes Handeln finden können, so wie Jona wahrscheinlich keinen guten Grund gefunden hat und sich deshalb der Aufgabe entzogen hat, so heißt es nicht, dass es in Gottes Plan nicht einen richtig guten Grund für sein Handeln gibt. Daher sind wir, daher ist Jona eigentlich aufgerufen zu vertrauen, Hingabe zu leben und gehorsam zu sein, denn es ist Gottes Wille, dass wir gehorsam sind. Wir sollen verbindlich sein in der Beziehung zu ihm, wir sollen demütig sein. Er will unserem Leben Sinn geben, Richtung geben, Ordnung geben. Es ist die Frage der Priorität und des Fokus, wer in unserem Leben regiert. Und so ist es aber nicht daran, blinden Gehorsam zu üben, sondern Hingabe zu leben, aus einem brennenden Herzen, aus Liebe heraus sich für Gott zu entscheiden, ihm zu vertrauen, nach seinen Wegen zu fragen und aus einer Herzensüberzeugung dann seine Wege einzuschlagen. Gehorsam wird damit zur Entscheidung der Liebe, der Demut und der Nachfolge und als Entscheidung des Vertrauens, dass Gottes Wege gut sind. Aber diese Entscheidung, die hat Jona eben gerade nicht getroffen. Und deshalb kommt er in den Sturm. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Wir sehen also hier, dass der Sturm als Konsequenz für Jonas Ungehorsam aufbricht. Gott reagiert auf das Verhalten von Jona. Er ist ein lebendiger und dynamischer Gott. Er schickt den Sturm als souveräner Herrscher, als Herr über die Elemente. Die Kräfte wirken, weil sie abhängig von Gottes Willen sind. Und so sehen wir hier, dass eben Ungehorsam und Sünde Konsequenzen haben, dass sie Stürme heraufbeschwören. Dass Stürme eben Strafe von Sünde sein können. Das Wichtige ist aber, sie müssen es nicht. Das sehen wir zum Beispiel schon bei Hiob, dass ein Sturm aufbricht bei ihm, aber das gar nicht auf seiner Schuld, auf seinem sündhaften Verhalten beruht. Und auch die Mannschaft, die steht im Sturm, obwohl sie selbst da gar nichts dafür kann. Also wir können auch Unbeteiligte in Stürmen anderer sein, weil wir eben gemeinsam mit anderen auch durchs Leben gehen. Und wir alle sind Sünder. Wir verletzen andere, sodass, wenn wir jemand anderes verletzen, die Person gar keine Verschulden hat an dem Sturm, in den sie vielleicht geraten ist. Es können auch Beziehungsstürme sein, wenn wir uns gegenseitig verletzen. Es gibt auch Stürme des Glaubens, Stürme der Anfechtung, aber auch Stürme, in denen wir wachsen sollen, wo Gott uns herausfordert, um zu wachsen, um Neues zu entdecken. Und Jesus sagt auch, dass der Glaube immer Stürme mit sich bringen wird, so wie wir das zum Beispiel bei unseren verfolgten Geschwistern in aller Welt sehen. Und am Ende leben wir auch in einer gefallenen Welt, in der immer wieder Stürme herrschen. Diese Welt ist geprägt von Kriegen, von Krankheit, von Tod, von Schmerz, von Leid. Also auch diese Stürme ereilen uns, einfach weil diese Welt noch eine gefallene Welt ist. Wir stellen also fest, Stürme sind an der Tagesordnung. Und wenn das so ist, so fragt sich vielleicht der eine oder andere von euch, ja, wenn mich schon Stürme treffen, was kann ich dem dann vielleicht abgewinnen? Kann ich da was Positives draus ziehen, was mir Hoffnung gibt? Und ich finde, man kann, so schwer das auch ist, einiges Positives daraus ziehen. Nämlich zum Ersten, dass Gott uns im Sturm nahe ist. Gott leidet mit uns im Sturm, unser Leid berührt ihn und er ist bei uns. Denn es gibt keine Garantie, dass selbst wenn Gott bei uns ist, uns kein Sturm ereilt. Ich will nur an die Jünger erinnern, die mit Jesus im Boot sitzen, auf dem See und wo Jesus im Sturm schläft. Aber der Sturm ereilt sie auch in der Gegenwart von Jesus. Aber Gott ist uns eben in diesen Stürmen nahe. Und wir entdecken vielleicht so Seiten an ihm, die wir in guten Zeiten ja gar nicht sehen würden. Es ist manchmal auch ein Privileg, Gott im Sturm neu kennenzulernen, vor allem wenn wir mit ihm ringen. Und weiter, Gott bleibt souverän im Sturm. Er hat die Kontrolle bei dem Sturm, in dem Jona steht. Er hätte auch die Möglichkeit, ihn jederzeit zu beenden. Und so bin ich auch überzeugt davon, so schwer es auch ist, Gott wird uns nichts auferlegen, was unsere Kräfte übersteigt. Auch wenn wir vielleicht die Situation für nicht mehr tragbar halten, Gott traut uns oft mehr zu, als wir uns selbst. Und Gott arbeitet schon an einem Ausweg, auch wenn wir den vielleicht aufgrund der hohen Wellen noch gar nicht sehen. Und die Souveränität Gottes zeigt sich auch darin, dass Gott sich mit der Entscheidung von Jona nicht einfach abfindet. Wir können Gott nicht einfach auf der Nase herumtanzen. Er will Jona zurückholen. Gott findet sich nicht damit ab, dass er in die falsche Richtung geht. Er findet sich auch nicht damit ab, wenn wir in die falsche Richtung gehen, dann bewirkt er einen Neuanfang. Und das nächste ist, dass Gott Stürme nutzt. Denn alles, was wir erleben, auch das Schwerste, das soll uns letztlich zum Besten dienen. Und es soll Gott zum Besten dienen, eben Jona zurück auf den Weg und zurück zu seinem Auftrag zu bringen. Und so zeigt Gott Jona die Grenzen auf, die er hat durch den Sturm, und er schiebt seiner Flucht einen Riegel vor. Auch wieder die Frage an uns, kommen wir damit klar, dass Gott Stürme nutzt und uns durch Stürme formt? Denn manchmal braucht es eben Blitz und Donner, damit wir wach werden und wach gerüttelt werden. Denn Jona, der war gar nicht mehr anders erreichbar. Der hatte sich in das Innere des Schiffes verkrochen und hat einfach um sich herum nichts mehr gehört. Und so ist dieser Sturm aufgezogen, um am Ende Jona zu prüfen, neu auszurichten, zu erziehen und zu läutern, aber auch um zurückzuholen. Vertrauen wird in Stürmen und in Krisen des Lebens gestärkt und auf die Probe gestellt. Stürme sind damit Charakterschule, sie sind Vertrauensprüfung, sie sind ein Wachstumsbooster. Wir alle würden sicher gerne auf die Stürme unseres Lebens verzichten. Aber die wenigsten von uns würden auf das verzichten, was diese Stürme hervorgebracht haben, was sie bewirkt haben. Denn in diesen Sturmzeiten werden wir geprägt, geschliffen, geformt und gefestigt. Und wenn wir das mit Gott gemeinsam durchgehen, dann schweißt uns das zusammen. Jeder, der in einer Beziehung durch eine Krise gegangen ist, zusammen, der weiß, das hat diese Beziehung gefestigt. Und das ist auch das, was Gott für uns will. Und so ist es an uns eben, auf den Sturm zu reagieren. Und wie das Jona getan hat, das wollen wir uns ansehen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber, machst du weiter, Georg? Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagten zueinander: Auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld ist daran, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn: Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriff die Männer eine große Furcht und sie sagten zu ihm: Was hast du nur getan? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hat ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Sie sagten ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn die See tobt immer wilder. Da sagten sie zu ihm: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist und dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten: Ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da griff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Wir sehen hier also die Reaktion von Jona, die Reaktion der Seeleute. Und wir können uns Gedanken darüber machen, wie unsere Reaktion im Sturm ist. Und so will ich mit uns einige Punkte durchgehen, wie wir diese Reaktion von Jona strukturieren können. Und keine Angst, es dauert nicht mehr so lang. Das Erste ist, dass die Seeleute versuchen, den Sturm selbst in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das kennen wir auch von uns, dass wir erstmal versuchen, selbst zu handeln gegen die Stürme in unserem Leben. Aber der Sturm ist so heftig, dass sie das nicht bewältigen können. Er ist so heftig, dass sie sogar ihre Ladung, ja, ihr ganzes Equipment über Bord werfen und opfern, um am Leben zu bleiben. Wir sehen, es geht für die Seeleute hier, die sicherlich erfahren waren, weil sie die weite Reise bis nach Tarsich auf sich nehmen, um die Existenz. Auch später sehen wir nochmal den verzweifelten Versuch im Vers 13, dass die Männer versucht, mit Hilfe der Ruder zum Festland zu erreichen, es aber nicht schafften, weil die See so wild tobte. Ein Verlassen auf die eigene Stärke hilft dann nicht mehr weiter. Wie ist es bei dir, wenn du konfrontiert wirst mit deinen eigenen Grenzen und mit deinem eigenen Unvermögen? Und es zeigt sich hier noch was anderes, nämlich die Vergeblichkeit, sich Gottes Willen entgegenzustellen. Das muss Jona am eigenen Leib erfahren. Aber Jona, der merkt das noch gar nicht richtig, denn er hat sich vielmehr dafür entschieden, erstmal unter Deck zu gehen und zu schlafen. Er ignoriert die Gefahr. Aber dieses Schlafen ist ein Symbol für Jonas Gottesbeziehung selbst, denn sie ist eingeschlafen. Jonas Verhalten sollte uns eine Warnung für gute Zeiten sein, in unsere Gottesbeziehung zu investieren. denn im Sturm ist es zu spät, die Gottesbeziehung wieder zu beleben. Und wir sehen bei Jona einen richtigen Abstieg, nämlich zuerst zum Hafen, dann auf das Schiff und in es hinein, bis in den Bauch und schließlich, ganz am Ende unserer Geschichte, wird er ins Meer geworfen. Also Jona ist wirklich am Tiefpunkt angekommen, emotional und auch im Glauben. Und so braucht es eben diesen Sturm, in dem Gott mit ihm spricht, aber selbst den verschläft er zuerst, sodass er noch einen Impuls von außen braucht, sogar durch den heidnischen Kapitän erst, dass er überhaupt begreift, in welcher Situation er steht. Deshalb auch die Aufforderung an uns, eben im Sturm sich nicht auf sich selbst zu verlassen, sondern auf Jesus sich zu verlassen. Und die Aufforderung, wenn die Gottesbeziehung eingeschlafen ist, dann lass dich aufwecken und lass auch andere in dein Leben hineinsprechen. Denn wenn es wirklich an die Existenz geht, das sehen wir bei den Seeleuten, dann klammert man sich an das fest, was trägt. Man sagt ja nicht umsonst, Not lehrt beten. Es wird tatsächlich nicht beantwortet, ob Jona überhaupt betet. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil darüber wird gar nichts gesagt. Was aber gesagt wird, ist, dass die Seeleute beten. Aber sie beten eben zu ihren Götzen und ihren eigenen vielfältigen Göttern. Aber das ist was eben keinen Erfolg hat. In Anrufen von Götzen hat im Sturm keinen Effekt, um Rettung zu erlangen. So hat es auch im richtigen existenziellen Sturm für uns keinen Effekt, wenn wir materialistisch denken, wenn wir uns an den Erfolg hängen, an Versicherungen, an irgendeine Community, an Follower oder an was auch immer. Wenn es um die Existenz geht, dann trägt das alles nicht. Dann müssen wir feststellen, dass wir uns an Dinge klammern, die eben nicht Halt versprechen. Und dann geht man oftmals auf die Suche und so geht auch der Kapitän auf die Suche und zu Jona. Vielleicht hat der ja was tragen könnte. Und Jona hat es eigentlich, denn er kennt den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber seine Beziehung ist eben eingeschlafen, so wie er selbst. Und so sollte es auch eine Lehre für uns sein, dass wir, wie auch Jona selbst, in Verantwortung stehen, nämlich in Verantwortungssituationen vor Gott zu bringen und zu beten. Wir haben eine Verantwortung für unser Umfeld und auf diese Verantwortung wird Jona durch den Kapitän hingewiesen. Aber der Kapitän kann eben nicht mehr machen, andere können in unserem Leben nicht mehr machen, als uns darauf hinweisen. Wir müssen selbst beten, wir müssen selbst vor Gott kommen. Denn der Kapitän, der bleibt ein Mann seines Götzendienstes, der sagt, ein Gott von vielen, das ist vielleicht der, den Jona hat, der wird schon helfen können, aber Jona weiß, ich habe nur einen Gott und das ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so gehen schließlich die Matrosen auf die Suche nach dem Schuldigen, auf die Suche nach dem Warum. Ich glaube, diese Frage, die stellt uns dann sich immer jedem von uns, warum bin ich in dieser Situation? Und das fragen sich die Matrosen auch. Sie suchen nach Ursachen. Sie denken, dass ein Sturm eine Rache eines Gottes sein muss. Und so ist es ja tatsächlich auch hier, dass Sünde und Sturm zusammenhängen. Aber oftmals ist in unserem Leben nicht so offensichtlich und so einfach zu sagen, dass diese Flucht und der Sturm zusammenhängt. Und wir haben ja gesehen, es gibt viele Stürme, in denen sind wir auch unverschuldet drin. Und so führen sie am Ende durch das Los und Befragen Gottes herbei. Und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, dass sich die Seeleute nach Gott ausstrecken. Und ich finde es noch bemerkenswerter, dass Gott zu ihnen spricht. Und in dieser Gnade des Sprechens zu dieser heidnischen Besatzung sehen wir auch Gnade für uns, weil wenn wir mit Gott unterwegs sind, wie viel mehr wird Gott dann zu uns sprechen, wenn wir ihn fragen? Es ist, glaube ich, das Wichtige wirklich, Gott zu fragen und nicht die Welt zu fragen oder einfach zu verharren und passiv zu bleiben. So wie die Seeleute sollten wir auf die Suche gehen. Und dann war der Moment eigentlich für Jona gekommen, weil die Seeleute Jona fragten. Das ist die Zeit, in der Jona Bekenntnis ablegen konnte. Und Jona bekannte Gott. Er sagte, er verehrt den Gott Israels, er fürchtet den Gott Israels. Aber eigentlich ist es in der Situation doch fast schon grotesk. Flieht er doch vor ihm. Damit wird dieses Bekenntnis auch zum Spiegel für Jona, denn er behauptet etwas, wovon er weiß, dass es gar nicht der Fall ist. Er fürchtet Gott nicht, denn sonst wäre er ihm gehorsam gewesen. Er behauptet also etwas, was Gott von ihm einfordert und er verweigert. Und somit liegt in Jonas Aussage auch eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit. Und vielleicht ist es auch an uns, sich manchmal zu fragen, wo sind wir arrogant und behaupten, Gott zu fürchten, obwohl unsere Lebenswandel und unsere Gottesbeziehung ganz anders aussehen und was ganz anderes sagen. Denn die, die um uns herum sind, die werden merken, ob wir wirklich von Gottes Geist getrieben sind und mit Gott unterwegs sind. Oder ob es wie bei Jona ist, dass es eine Scheinheiligkeit und falsche Frömmigkeit ist, die ja nur nach außen kehrt. Und dennoch ist jedes Bekenntnis etwas, was unsere Mitmenschen beeinflusst. Und so müssen diese Matrosen, so muss ein Ausweg gefunden werden. Und am Ende ist dieser Ausweg oftmals in einem Opfer verbunden. Für Jona ist es die letzte Flucht. Und er weht aus Verzweiflung den Tod, indem er sagt, die Matrosen sollen ihn ins Meer werfen. Und doch liegt selbst in diesem letzten noch was Prophetisches drin, weil er vorhersagt, dass das Werfen ins Meer den Sturm stillen wird. Auch darin sehen wir die Treue Gottes, dass er nicht vor Jona flieht und ihm als Prophet das Wort entzieht. Aber Jona muss den Zerbruch bis zum Letzten erleben, damit er wieder wiederhergestellt werden kann, damit er neu werden kann, sein Weg und auch er selbst. Und das werden wir dann nächste Woche ganz ausführlich sehen. Denn Gott kann einen Propheten, der sich auf sich selbst verlässt und stolz ist, so nicht gebrauchen, wie es notwendig und sein Wille ist. Aber dieser Ausweg, der lässt sich am besten durch das Kreuz betrachten. Denn wir sehen in diesem letzten Handeln von Jona seine Erlösungsbedürftigkeit, seine Trennung von Gott, seine fehlende Lebendigkeit, seine fehlende Perspektive, seine fehlende Hoffnung. Die erdrückende Last seiner Flucht und seiner Sünde, die treibt ihn in den Tod. Und darin wird so, so deutlich, wie wichtig es war, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass der Schuldschein dort ans Kreuz geheftet ist. Denn wir können die Last und die Sünde, die wir tragen, nicht selbst durch Leistung oder am Ende durch unseren eigenen Tod tilgen. Wir können die einfach aufrechnen. Vergebung ist kein Tauschhandel. Denn Gott allein kann und will uns retten. Und durch Jesus hat er eben diesen Ausweg geschaffen, sodass wir am Ende eben nicht in die Fluten der Verzweiflung, der Anklage, der Schuld und Strafe springen müssen, sondern zum Kreuz gehen können. Welches große Privileg haben wir? Und durch das Kreuz, durch das Opfer von Jesus, können wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wie durch das Opfer von Jona die Matrosen die Herrlichkeit Gottes sehen durften. Sein prophetisches Wort wird Wirklichkeit und der Sturm wird gestillt. Jona starb also symbolisch für die Stillung des Sturms, Jesus tatsächlich für die Vergebung der Sünden. Und der Effekt ist, dass die Matrosen Gott fürchten. Und auch die Jünger haben bei der Stillung des Sturms im Evangelium Jesus, die haben Gott gefürchtet nach dieser Offenbarung der Herrlichkeit. Es hat also einen Effekt, wenn wir Gottes Autorität und Herrlichkeit spüren. Es muss uns Respekt abnöten vor seiner Autorität und Gnade. Und so muss es immer wieder Konsequenzen haben, wenn wir Gottes Herrlichkeit spüren und erfahren. Das sehen wir auch an der gewissen Bekehrung, die diese Matrosen am Ende erleben. Sie legen Gelübde ab, sie bringen Opfer, sie verehren Gott. Und es kann dahingestellt bleiben, ob sie Gott wirklich als einen Gott annehmen oder ob sie ihn nur in ihre Vielgötterei einpreisen. Vielmehr muss es an uns sein, dass wir bekennen, dass es dieser eine Gott ist, dem wir nachfolgen, dass Jesus unser Retter ist und dass wir ihm sein Leben anvertrauen und nicht einfach wie Jona fromm daherreden. Und so ist es eben die Frage an dich, wie reagierst du im Sturm? Vielleicht einfach die Frage, nachdem wir jetzt auch im Lobpreis und im Abendmahl nachsinnen können, wie reagieren wir darauf, wenn in unserem Leben Sturm herrscht? Und wie nehmen wir das Kreuz und das Opfer von Jesus an? Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir Abendmahl feiern dürfen, dass wir auch uns dem nochmal ganz neu bewusst werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.